Große Freiheit, die Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft, kann man auch sagen, oder einer Beziehung, um so ein bisschen neutraler zu sagen, zwischen zwei Männern, Hans und Viktor, die sich im Gefängnis zu unterschiedlichen Zeiten kennenlernen. Der eine ist lebenslänglich verurteilt, Viktor, der andere, Hans, ist schwul und wurde eben in Zeiten, die gar nicht so lange her sind, dafür noch verurteilt. Und da gab es den Paragraphen 175, den sogenannten Schwulenparagraphen, der mehrere Systeme überlebt hat. Große Freiheit heißt der Film, und jetzt müsste die Leitung nach Österreich stehen, denn wir müssten den Regisseur Sebastian Meise jetzt am Telefon haben. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Wo habe ich Sie genau erwischt? In Wien oder wo sind Sie gerade?
In Wien, ja. Wir sind ja gerade im Lockdown und ich sitze zu Hause.
Da haben die Kinos auch zu, oder? Oder könnt ihr noch ins Kino? Die haben zu.
Ja. Ja, alles zu leider. Unser Film war ganze 3 Tage im Kino. Das war der kürzeste Kinostart der österreichischen Filmgeschichte.
Haben die Leute da trotzdem gesagt, wenn nur 3 Tage, da gehen wir wenigstens noch schnell rein? Den Effekt gab es ja bei uns teilweise.
Nee, leider nicht so. Also es war schon ziemlich mager. Wir hatten ja auch 2G+, also man musste dann auch noch getestet sein, und das haben dann viele auch nicht gemacht, wollte man dann nicht.
Ich habe eben gerade so ein bisschen die Geschichte zusammengefasst, aber ich gehe davon aus, um das auch mal zu sagen, dass der Film dann bitte auch noch wieder im Kino in Österreich zu sehen sein wird. Und hier ist er zu sehen, das ist die gute Nachricht. Hier in Thüringen, in Deutschland, kann man ihn sich auf jeden Fall anschauen. Die Geschichte habe ich so erzählt, und wenn man so Ihre Filmografie anschaut, merkt man, Sie drehen ja nicht andauernd Filme. Sie sind jetzt nicht derjenige, der 3-mal im Jahr einen Film dreht, sondern Sie müssen Ihre Themen schon finden. Und deswegen meine Frage, wie haben Sie dieses Thema gefunden?
Ja, das war eigentlich durch Zufall. Wir sind auf Berichte gestoßen von schwulen Männern, die aus dem KZ befreit wurden, von den Alliierten, und direkt wieder ins Gefängnis gesteckt wurden, um dort ihre Reststrafe abzusitzen. Und ich habe das eben gelesen und dachte mir, ich habe es gar nicht so einordnen können. Ich habe es erstmal nicht so geglaubt und bin dann auch drauf gekommen, dass ich über diesen Paragraphen wirklich sehr wenig wusste. Also ich habe den schon mal gehört, und ich wusste auch, dass irgendwie Homosexualität irgendwann mal illegal war. Eben Stonewall Riots und die Filme von Rosa von Braunheim, das kannten wir als Filmstudenten, die kannten wir auch natürlich, aber ich habe das nie so wirklich ernst genommen, und die Dimension der Verfolgung, das war mir einfach nicht wirklich überhaupt nicht bewusst. Also wie viele Männer da tatsächlich im Gefängnis gesessen sind und wie lang auch die Kriminalisierung und Verfolgung angedauert hat. Also das war wirklich ein blinder Fleck. Ist einfach gesellschaftlich bei uns überhaupt nicht aufgearbeitet.
Und wenn man sich überlegt, das sagt das ja Film nicht, aber dass der Paragraph hier in Deutschland erst 1994 ganz abgeschafft wurde. Ich meine, vorher gab es ja entscheidende Novellierung 1969, das sprechen Sie im Film ja auch an, das war ja ganz wichtig, aber da merkt man so, dass er wirklich bis in die Neuzeit reinragte und mehrere Systeme überlebt hat. Allein was Sie eben erzählt haben, ist ja schon unerhört, dass man sozusagen die Reststrafe, die man begonnen hat, die Strafe im Dritten Reich, dass man die in der alten Bundesrepublik dann zu Ende abgesessen hat. Der Film wird ja in 3 Zeitschienen erzählt, also 1945 müsste es etwa sein, Ende des Zweiten Weltkriegs, 1957, alte Bundesrepublik unter Adenauer, und natürlich das wichtige Jahr 1969. Hatten Sie das schnell gefunden, dass Sie das so über diese Zeitschienen erzählen, weil dann nochmal deutlich wird, das sind hier die Eckpunkte, und gleichzeitig gibt es eine Kontinuität zwischen Nazis und der jungen Bundesrepublik?
Ja, das war eigentlich relativ schnell klar. Wir wussten eben auch, dass wir diese lange Zeitspanne brauchten. Einfach, wir wollten die ganze Nachkriegszeit eigentlich abdecken, von eben 45, von der Kontinuität von der Nazizeit in die Nachkriegszeit hinein. Und dann eben war auch relativ schnell klar, als wir dieses Paar gefunden haben, eben Hans und Viktor, dieses ungleiche Paar, dass die brauchen auch diese Zeit, um überhaupt am Ende zu der Beziehung zu kommen, in der sie am Ende sind. Also das braucht auch diese 20 und plus Jahre, dass die überhaupt dorthin kommen. Das war dann so quasi der Rahmen, in dem es gespielt hat, ja.
Ich finde es auch gut, wir wollen jetzt natürlich nicht so viel verraten. Ich war mit einem Freund drin, dem der Film auch sehr gefallen hat. Der hat nur kurz zwischendurch gemeint, kann man das nicht chronologisch erzählen? Ich habe da gesagt, du musst dich auch mal ein bisschen konzentrieren. Also stand von vornherein fest, dass sie ihn nicht chronologisch erzählen, weil das hat für mich ja gerade die Dramaturgie ausgemacht, habe ich auch dem Freund so erklärt. Weiß nicht, was Sie sagen würden.
Ja, absolut. Also das war, weil wir wollten ein bisschen natürlich dieses Gefühl erzeugen, in dem der Hans steckt, also in dem sein Leben feststeckt eigentlich, so diese Zeitschleife, in der er sich befindet. Und dass eigentlich eben, wie Sie gesagt haben, Systeme verändern sich, die Welt draußen verändert sich und er ist immer wieder eigentlich in der gleichen Situation. Ne? Und dieses Gefühl erzeugt die Akronologie für mich ganz stark. Ne? Weil er ist letztlich auch, weil Sie gesagt haben, ein lebenslang Verurteilter und er ist irgendwo auch ein lebenslang Verurteilter, weil er sich ja nicht ändern kann. Er kann ja nicht einfach eine Therapie machen und seine Homosexualität wegtherapieren, das geht ja nicht. Also er ist letztlich auch ein lebenslang Verurteilter in diesen Systemen, in denen er illegal ist. Ja.
Die Schauspieler sind allesamt fantastisch. Ich nenne bewusst zuerst erstmal die Nebenrollen auch. Also Thomas Brenn im Grunde als die große Jugendliebe Oscar und Anton von Lucke, den er im Gefängnis kennenlernt, ein Lehrer. Aber die Hauptrollen muss man ja unbedingt erwähnen. Franz Rogowski und Georg Friedrich. Ja, der eine ist in Deutschland wahrscheinlich so das Nonplusultra und der andere, ich weiß nicht, bei euch in Österreich gibt es natürlich auch viele andere tolle Schauspieler, Tobias Moretti, aber ich sag's nicht nur, weil es so tolle Schauspieler sind, man merkt es eben auch wieder hier mal, wie gut sie in diesen Rollen wirklich so verschwinden, dass ich bestimmt nicht gedacht habe, ach hier der Friedrich wieder. Ich wollte nur von Ihnen wissen, hatten Sie die gleich im Kopf und wie schwierig war es, die dann auch zu besetzen?
Den Franz und den Georg, hatten wir beim Schreiben schon im Kopf. Also so nicht von Anfang an, aber dann relativ bald mal und haben ihnen mehr oder weniger die Rollen auf den Leib geschrieben, wie man sagt, und ohne zu wissen, ob sie es machen würden, also es war auch schon ein Risiko, aber sie haben dann eigentlich relativ schnell und problemlos zugesagt. Eher schwierig war, einen gemeinsamen Drehtermin zu finden, weil die beide sehr beschäftigt sind. Das war eher die Herausforderung, aber sie haben beide eigentlich sofort zugesagt und die Kombo, also Franz und Georg, das hat die beide schon wahnsinnig gereizt. Ne? Also die haben gesagt, ja, das wollen sie unbedingt ausprobieren. Das hat sofort Sinn gemacht für sie
auch. Sie haben gesagt, sie haben nicht viel Zeit, da mussten sie einen Drehtermin finden. Hatten sie dann Zeit für Proben? Weil ich finde, es sind teilweise wirklich sehr intensive Szenen dabei. Die müssen ja, klar, sie sind Schauspieler, aber selbst als guter Schauspieler musst du ja irgendwie erstmal reinkommen und diese Beziehung, die sich ja wandelt, glaubhaft zu verkörpern. Also gab es auch eine Phase, in der sie, oder Zeit für Proben?
Naja, geprobt haben wir nicht wirklich. Wir haben viel gesprochen und uns immer wieder getroffen. Aber so wirklich proben, ich bin ja nicht der größte Fan, weil eigentlich wirklich, wirklich greifbar wird es eh erst, wenn man macht. Und wenn man dann zum Drehen beginnt, dann verändert sich eh wieder alles. Also das, was man probt, ist letztlich in meiner Erfahrung nach dann meistens hinfällig. Also wichtig ist schon, dass man sich kennenlernt und dass man an der gleichen Vision arbeitet. Das ist eigentlich so das Wichtigste, finde ich. Und der Rest ergibt sich dann von selbst während dem Machen.
Ich kann Ihnen nur sagen, Herr Meise, egal wie Sie es machen, Sie haben es ja offenkundig geschafft. Ja, also Proben auf dieses Ergebnis kommt, okay, super. Wenn über viele Unterhaltungen man auf dieses Ergebnis kommt, großartig. Ja, also insofern kann man nur sagen, Chapeau. Ich kann nur sagen, wirklich, die jetzt zuhören, diesen Film Große Freiheit unbedingt anschauen. Er läuft aktuell in Weimar. Ich möchte Ihnen trotzdem gegen Ende des Gesprächs auch mal drüber reden, weil das ja schon auch was Besonderes ist. Ich habe das erste Mal von dem Film gehört, als der in Cannes lief, weil wir so ein bisschen die Filme von Cannes vorgestellt haben. Und Cannes ist ja, naja, ist so ein Filmfestival, wo man sagen muss, neben der eigentlichen Wettbewerbssektion gibt es auch andere Sektionen wie Uncertain Regard. Und ich sag mal etwas böse, da würden andere Festivals die Filme, die dort in der Sektion laufen, waren sich gern bei sich im Hauptwettbewerb auch laufen lassen. Und da lief eben Ihr Film, Große Freiheit. Und dann bekommen Sie auch noch den Jurypreis. Ja, also wie war das für Sie, als Sie, ich weiß nicht, ob Sie vor Ort sein konnten, wahrscheinlich schon.
Ja, Cannes war ganz, Cannes war offen zu der Zeit. Also es war auch voll belegt, die Kinos waren voll belegt und es war ja so nach diesen ganzen Lockdowns das erste Festival, das so wieder physisch stattgefunden hat. Und das war dementsprechend aufregend für alle natürlich. Endlich wieder raus und wieder Filme sehen und kann es natürlich, ja. Also es ist jetzt abgesehen davon, dass es ein weltweit wichtiges Festival ist, ist es halt auch dort das Publikum ist irre. Also Kino ist dort einfach wahnsinnig. Hat einen irrsinnig hohen Stellenwert. Ich sage immer so, wie die Oper bei uns in Österreich vielleicht, wo die Leute wirklich, unglaublich emotional reagieren. Also da werden die Türen geknallt, wenn es nicht gefällt, dann wird Buh gerufen oder dann wird eben auch applaudiert sehr, sehr lange. Was uns passiert ist zum Glück, also es kann ja auch anders kommen.
Also, das kann ich mir vorstellen, ne? Das ist das erste Mal, schön, ja, dass es einer Öffentlichkeit gezeigt wird. Da geht dann schon, hat man schon ein bisschen Muffe auch, oder?
Ah ja, ordentlich, ja, Wahnsinn. Aber ist zum Glück gut gegangen, ja. Und halt auch ein Türöffner, für, also was den Markt betrifft, da wird halt jetzt irgendwie viel verkauft und wir hatten ja auch das Glück, dass wir wirklich in viele Territorien dort verkauft wurden. Und
das läuft doch wirklich so, ne? Wenn ein Film so gut besprochen wird und mit dem Preis, dann kommen die alle auf sie zu und sagen, Mensch, hier, machen wir gleich einen Deal, ja? Also.
Ja. Wir hatten eben das Glück auch, dass Mubi eingestiegen ist. Die haben eben die Rechte für Amerika, also USA, Südamerika, UK und Indien gekauft. Also da hat man gleich ein wahnsinnig großes Spektrum an Territorien halt gleich abgedeckt. Ja.
Muss man sagen, wie gesagt, der Film unter anderem nach Sarajevo Filmfestival, da hat er den Hauptpreis, lese ich gerade, bekommen für den besten Spielfilm. Also sie sind noch nominiert oder haben schon viele Preise bekommen und sie stehen auch auf der Longlist für Österreich, dass der Film dann als bester internationaler Film bei den Oscars mit eingereicht wird.
Ja, also wie gesagt, wir sind auf der Longlist und die ist sehr, sehr lange. Und ich meine, diese ganze die Auslands-Oscar-Sektion ist ja so die heiß umkämpfteste, weil da kommen ja Filme aus aller Welt, die in der Regel ist, also naja, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich meine, international sozusagen gibt es ja wahnsinnig viele sehr große, sehr gute Filme, die alle in diese Sektion wollen. Und also das wird natürlich wahnsinnig schwierig. Aber wir werden.
Aber wenn Sie auf die Shortlist kommen, dann lächeln Sie schon mal und freuen sich auch dann.
Ja, absolut.
Letzte Bemerkung. Wussten Sie eigentlich, dass hier in Deutschland, ich vermute in Österreich, ist nicht so, Georg Friedrich untertitelt wird?
Ja, das wusste ich. Ja, wir hatten dann doch, es gab einige Screenings, wo dann Leute gemeint haben, dass sie doch Probleme haben, ihn zu verstehen.
Ich finde, er hat eine ganz wunderbare Sprachmelodie, aber wenn man sich reinhört, weil ich kenne ja andere Filme mit ihm und da wurde er nicht untertitelt, finde ich, geht's, aber man wollte offenkundig auf Nummer sicher gehen.
Ja.
Ja, aber in Österreich versteht man ihn, also da gibt es keine Untertitel.
Nee, da versteht man ihn gut, ja.
Herr Meise, ich wünsche Ihnen jetzt erstens wünsche ich, dass der Film bald, also dass wir alle gut durch die Zeit kommen, dass der Film dann auch wieder in den Kinos noch von einem größeren Publikum gesehen werden kann. Und ich wünsche Ihnen natürlich, ja, also trotzdem weiter viel Erfolg mit dem Film und das mit der Shortlist klappt und so weiter. Und vielen Dank, dass Sie auch so kurzfristig für das Gespräch zur Verfügung standen.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank Ihnen für die Einladung.
Das Interview von meinem Kollegen Reinhard Hucke und der Film Große Freiheit läuft ab jetzt 6 Tage lang im Kinoclub in Erfurt. Und mehr Filminfos gibt's auch am Samstag bei den 2 glorreichen Halunken ab 10 hier auf 96,2.